Ich begrüße hier im Studio bei mir Klaus C. Hallo, schön, dass du da bist, Klaus.
Hallo, guten Morgen.
Du bist da mit deinem neuen Buch, Sophia, dein 14. Buch inzwischen.
Ja, ganz genau. Ich danke für die Einladung. Das ist schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, Sophia ist mein 14. Buch, eine Erzählung. Eine ganz besondere Erzählung, würde ich sagen.
Warum besonders?
Weil es eine Geschichte über Kinderhandel ist. Die Geschichte eines kleinen Mädchens, das vom Vater verkauft wird und an Menschenhändler gerät.
Genau. Kannst du den Rahmen ein bisschen, die Rahmenhandlung kurz mal skizzieren?
Ja, es spielt in Rumänien, wo tatsächlich viele Kinder verkauft werden, auf einem Bauernhof. Und die kleine Sophia lebt dort mit ihrem Bruder, ihrer Großmutter und dem Vater. Die Mutter ist verstorben. Der Vater ist ein Tyrann, ein Trinker, der im Laufe der Geschichte auch die Großmutter vergewaltigt. Und er verleiht die kleinen Kinder, die beiden Geschwister, an Männer in Gesellschaften, und wo irgendwo was stattfindet. Sorin, ihr Bruder, muss dort auch hin. Und er will jetzt auch die kleine Sophia dorthin verleihen. Also es ist eine Geschichte über Missbrauch, Zwangsprostitution, wenn man so will, Kinderhandel, sexuelle Gewalt an Kindern. Und Sophia soll verkauft werden. Und so geht die Geschichte los. Und ich habe den Morgen auf dem Bauernhof, ihren letzten Morgen auf dem Bauernhof, von dem sie nicht weiß, dass es ihr letzter Morgen ist. Und dann, wie sie abgeholt wird von den Menschenhändlern, erzähle ich auf zwei Zeitebenen und springe von einer in die andere, sodass du dir am Ende diesen Tag dann zusammenbauen musst, wie sie ihn erlebt hat.
Aber damit geht's nicht los, mit dem Verkaufen.
Nein, damit geht's nicht los.
Der Start ist dann, du führst wahrscheinlich ein in das Szenario, die Person.
Nee, ich beginne eigentlich eben genau nicht so klassisch, dass ich jetzt einführe und den Bauernhof schildere und dort die erste Szene am Morgen so, sondern ich habe mir für dieses Buch was anderes überlegt und habe auch die Erzählzeiten verändert und sie nicht klassisch angesetzt. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend, aber dadurch lässt sich, glaube ich, es entsteht ein bisschen ein Sog auch und eine leichte Verwirrung. Es ist ein bisschen wuschig, aber man kommt rein und ich starte tatsächlich im Auto der Menschenhändler.
Also das ist dann schon nach, also verschiedene Zeitebenen, heißt was, dass du manchmal...
Ich erzähl den Morgen auf dem Bauernhof, der ja eigentlich zuerst passiert ist, also in der Nacherzählung dann in die Vergangenheit kommen müsste, den erzähle ich in der Gegenwart und das, was jünger ist, aber in der Vergangenheit. Und ganz am Ende, im letzten Kapitel, springe ich im Kapitel, verändere ich da nochmal die Zeit und hole alles in die Gegenwart. So dass das Geschehen, was dann auf Sophia zukommt, das nicht geschildert wird. Ich sage das ganz bewusst von vornherein. Es gibt keine Schilderungen über sexuellen Missbrauch. Aber ich versuche, mit dieser Subversivität zu arbeiten. Und ich glaube, nach allem, was mir die Leser und die Menschenrechtsorganisationen über dieses Buch gesagt haben, ist es mir gelungen.
Aber es ist trotzdem, dieses heikle Thema schwingt oder schwebt quasi die ganze Zeit beim Lesen über einem und schwingt mit. Diese Andeutungen zu schreiben sind ja trotzdem auch, ne, also belastend, oder sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen kann das ja anstrengend sein.
Auf jeden Fall. Also Sophia ist ja eine Geschichte, die ein bisschen einen Höhepunkt in meiner eigenen neuen Entwicklung literarisch beschreibt. Ich habe mich ja mit den vorangegangenen Büchern, mit denen ich auch hier sein durfte, bei dir, an dieses Thema so ein bisschen herangetastet, so wie bisschen in konzentrischen Kreisen. Also bin so von außen herangekommen und habe mich herangetastet. Aber Sophia war tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, eine Geschichte, auch wenn es ein bisschen klischeehaft klingt, eine Geschichte, die zu mir gekommen ist. Ich habe mir die jetzt nicht unbedingt so richtig quasi am Reißbrett überlegt. Also, was mache ich als nächstes? Irgendwie kam diese Geschichte zu mir. Und ich habe sie auch im Vergleich zu allen anderen Büchern, die ich zuvor geschrieben habe, in einer anderen Sprache erzählt. Ich habe mir dann, als die Geschichte in meinem Kopf war, habe ich mir natürlich überlegt, in welchem Ton erzähle ich sie, in welchem Tempo. Und nachdem ich schon den ersten Satz geschrieben habe, wusste ich, das wird der Ton sein, in dem ich die Geschichte erzähle und auch das Tempo. Und so ist es dann geworden. Und es ist tatsächlich wirklich anders als alle Vorgänger, die ich geschrieben habe.
Wie kam die Geschichte zu dir?
Durch die Beschäftigung mit dem Thema. Ich beschäftige mich ja seit jetzt fast 2 oder 3 Jahren intensiv mit dem Thema Kinderhandel, Zwangsprostitution, sexuelle Gewalt an Kindern, auch durch meine Arbeit an der Schule, wie ich dir ja schon früher erzählt habe. Und ich sah dieses kleine Mädchen und ich habe diesen Bauernhof gesehen. Und ich dachte mir, ja, das hat sich plötzlich einfach formiert, weißt du, in meinem Kopf. Das hat Gestalt angenommen, die Geschichte von der kleinen Sophia. Ich kann dir nicht sagen, so richtig, was passiert ist. Die Geschichte kam zu mir. Und ich habe mich hingesetzt und angefangen. Ich wusste, ich muss diese Geschichte schreiben. Und natürlich, es ist, wie du gesagt hast, während des Schreibens habe ich gelitten. Also ich schreibe meine Bücher, das ist jetzt auch ganz, ganz pathetisch, mit Blut und Tränen. Meine Bücher sind Herzprojekte, aber Sophia war mir dann ein ganz, ganz besonderes Anliegen.
Wieso Rumänien als Handlungsort? So, bist du da hingereist oder wie hast du da recherchiert?
Nein, ja, ich habe recherchiert. Ich habe Interviews gelesen von rumänischen Frauen, die als Prostituierte zwangsprostituiert wurden und schon als Kind da reingeraten sind. Also ja, reingeraten, gezwungen wurden. Und deshalb Rumänien. Und außerdem, die 2 Bücher vor Sophia, die spielten ja in Irland. Und ich wollte auch mal einen Szenenwechsel haben und habe eine Weile gebraucht, bis ich das Setting gefunden habe für die Geschichte. Den Bauernhof habe ich gesehen, weißt du, und das kleine Mädchen und ihren kleinen Bruder tatsächlich in meiner Fantasie. Aber ich habe dann geguckt, wo will ich diesen Bauernhof verorten? Wie spüre ich die Landschaft? Wie kann ich es nachher auch so beschreiben, dass es sich authentisch anfühlt? Und Rumänien ist tatsächlich auch ein Umschlagplatz für Menschenhandel und Kinderhandel. Deshalb.
Mehr als andere Länder in Europa?
Mehr als andere Länder in Europa. Und ich habe, ich weiß mittlerweile, meine nächste Geschichte spielt schon wieder woanders. An der Außengrenze Europas. Dort passiert da leider noch viel mehr in der Richtung. Aber Rumänien ist jetzt gar nicht so weit weg jetzt, vielleicht wie Lettland, Litauen oder Estland. Rumänien liegt näher. Also die Deutschen sind da viel in Urlaub hingefahren auch. Also ich war nie dort, meine Eltern waren dort. Deshalb hat mich das eigentlich auch ein bisschen schockiert, dass da doch so viel diesbezügliche Kriminalität stattfindet und vor allen Dingen keine Strafverfolgung, keine Ahndung und da einfach so gut wie nichts passiert.
Straffreiheit dann für so schwere Verbrechen.
Ganz genau.
Nochmal zu dem Setting und wie bist du dann reingekommen? Na, Irland kennst du ja wie deine Westentasche. Wie beschreibst du ein Land, wo du noch nicht warst?
Ich gucke mir natürlich Bilder an, ich besorge mir Filmmaterial, ich gucke Videos an über die Gegend, weißt, wo ich was verorte, damit ich sie spüre. Und es ist mir da gelungen. Also es ist, interessanterweise war Taxi mein Roman. Mein Debütroman Taxi von 2015, ja, der spielt zum Teil in Detroit. Und das ist das Witzige war, ich mache jetzt eine kleine Klammer auf, okay. Das Witzige war, nach diesem Roman sind einfach Leute zu mir gekommen und haben gesagt, du, hey, du musst mir erzählen über deine Zeit in Detroit. Das muss ja echt geil gewesen sein. Komm, erzähl mal, wie war es in Detroit? Und ich war dann in der Situation, wo ich dachte, erzähle ich denen jetzt, dass ich noch nie dort war? Oder sage ich, hey, gar nichts, also was? Und jetzt mit Sophia ging es mir gleich wieder. Gut, Irland, meine Wäschentasche oder irgendwie sowas, ja genau, 30 Mal dort gewesen. Aber da war es jetzt wieder so, wie damals mit Taxi. Also wahrscheinlich habe ich einfach ein bisschen eine Begabung dann, eine Landschaft, ein Land, das Setting so zu vermitteln, als wäre ich tatsächlich dort gewesen.
Wie Karl May, anno dazumals.
Ja, der ja auch nie da irgendwo war. Ja. Ich denke, das ist auch ein bisschen die Kunst und das Handwerk eines Schriftstellers, dass er das kann.
Ja. Und solche Landschaften dann auch entstehen lässt vor dem inneren Auge. Ja.
Ja.
Selbst wenn man dort gewesen ist, könnte man immer ja noch scheitern.
Richtig.
An der Beschreibung.
Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist auch eine Herausforderung, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt an meine irischen Geschichten denke. Ah, das sind die Geschichten, die in Irland spielen. Die Herausforderung im Grunde das so darzustellen, dass es nicht abgeschmackt oder kitschig wirkt. Also finde ich ein neues Bild, finde ich einen neuen Geruch, finde ich eine neue Farbe, einen neuen Geschmack, eine neue Szenerie. Ja, das ist dann auch wieder eine andere Herausforderung. Beschreiben ein Land, in dem du schon 30 Mal warst. So, dass es spannend ist, weißt du?
Und auch für die Leute eben real wird und die noch nie dort waren.
Eben, ganz genau. Vor allem für die, ehrlich gesagt, denke ich.
Dann wieder zurück nach Rumänien, ja. Wo wir ja den Bauernhof haben als Ort der Geschichte. Spielt da irgendwie die Landwirtschaft auch eine gewisse Rolle oder so? Ist der Mann auch überfordert von seinem Betrieb oder dieser soziale Kontext aus Armut heraus dann auch zum Notverbrecher zu werden? Gibt es da so irgendwie einen Zusammenhang?
Es ist interessant, dass du sagst, das ist auch... Das begegnet dir sehr oft. Also ich habe das oft gehört jetzt in den Gesprächen, in den Recherchen und beim Lesen der Literatur darüber, dass viele natürlich sagen, aus der Not heraus wurden sie zum Verbrecher, also zum Notverbrecher, die dann ihre Kinder verscherbeln in die Sexindustrie. Ja, habe ich nie akzeptiert. Seit Jahren, seit ich mich damit beschäftige, akzeptiere ich das nicht. Auch nicht bis zum heutigen Tag akzeptiere ich das. Auch nicht in Fernost, wo die Eltern dann sagen, ja, aus der Not schicken wir unsere Kinder auf den Strich oder in die Bordelle. Die verdienen nämlich mehr, als wenn die Frau auf den Strich geht für das Kind. Habe ich ehrlich gesagt nie akzeptiert und ich weiß nicht. Manche sagen, ja, du musst aber alle Aspekte der Geschichte, alle Aspekte sehen. Tue ich an der Stelle nicht. Also ich nehme mir daraus einfach zu sagen, nee, niemals deine Kinder darfst du niemals verkaufen für Sex an andere. Das geht gar nicht.
Ja, es ist definitiv keine Entschuldigung. Manche aber halt versuchen es, sich damit auch rauszureden.
Auf jeden Fall. Genau, das tun sie tatsächlich. Jetzt hier in meiner Geschichte Sophia ist der Bauernhof eigentlich ein stillgelegter Bauernhof sozusagen. Da geht nichts mehr. Der Vater, der trinkt nur. Und ja, er verdient sein Geld dadurch, dass er seinen Sohn verleiht an Männer, die Sex mit ihm haben. Dadurch verdient der Kerl sein Geld. Und das ist nicht mal an den Haaren herbeigezogen. Im Übrigen versuche ich mit meinen Geschichten, mit meinen Büchern immer diesen Spagat zwischen Fiktion, klar, aber ich versuche auch immer tatsächlich ganz nah an der Realität zu bleiben. Also was zu schreiben, was tatsächlich entweder passiert oder sein könnte, selbst bei meinem Mozart-Roman, ja, im Wien 1791 spielt, habe ich eine Geschichte gesponnen, die sich zugetragen hätte können. Und so ist es mir tatsächlich wichtig, so zu schreiben, dass es passieren könnte.
Die Fiktion, die gibt ja die Möglichkeit, dann eben in die Köpfe deiner ProtagonistInnen reinzuschauen und eben auch diese Kinderseelen, Kinder zu beschreiben auch. Wie gehst du da vor? Wie beschreibst du Sophia und ihren Bruder als Opfer, um ihnen trotzdem auch Würde zu verleihen?
Da würde ich jetzt an der Stelle sagen, lese Sophia, dann wirst du es merken und spüren. Aber klar, das ist natürlich jetzt eine... ich habe selber Kinder, 3 Töchter, und ich habe ja über 10 Jahre lang mit Kindern gearbeitet, an einer Ganztagesschule, an einer Brennpunktschule, auch in Einzelgesprächen. Und ich denke, das Wort Kinderflüsterer ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber eine Kollegin hat mich mal so bezeichnet. Ich habe wirklich einen guten Zugang zu Kindern und irgendwie glaube ich auch, dass ich das Kind in mir bewahrt habe. Ja. Und deshalb denke ich, dass ich ihnen, ich habe versucht, während meiner Arbeit an den Schulen, ihnen immer auf Augenhöhe zu begegnen. Ich will nicht schlecht sprechen über meine Kollegen oder Kolleginnen, aber es gibt einfach in diesem Bereich Menschen, die begegnen den Kindern nicht auf Augenhöhe, sondern von oben herab und versuchen sie zu leiten, zu erziehen, zu handeln. Das gibt's immer wieder, auch unter Lehrern und Lehrerinnen, das wissen wir. Ich habe mir irgendwie nicht unbedingt sogar vorgenommen, sondern für mich war immer klar, ich begegne dem Kind immer auf Augenhöhe, was nicht bedeutet hat, dass ich alles durchgehen lasse. Ich war, glaube ich, ein strenger Betreuer, trotz allem. Aber ich war ihnen auf jeden Fall sehr zugetan. Ich habe sie gemocht und ich wollte ihnen auf Augenhöhe begegnen, in ihren Problemen. Und habe deshalb auch damals viele Eltern eingeladen zu Gesprächen, um über ihre Kinder zu sprechen. Also ich wollte ja auch den Kontakt. Augenhöhe. Es ging mir um die Augenhöhe. Und das habe ich jetzt hier auch versucht mit Sophia und Sorin, ihrem Bruder.
Wir folgen deiner Aufforderung, liest Sophia ein bisschen anders, als du es gemeint hast, sondern wir lassen dich lesen. Und zwar hier mit einem ersten Kapitel. Wo steigen wir ein?
Ich steige ein bei Kapitel 1. Sophia. Du musst keine Angst haben, sagte die Frau lächelnd, ohne dabei zu lächeln. Das Kind weinte, doch ganz still, schaute dabei aus dem Fenster des fahrenden Autos, zitternd vor Angst. Du musst keine Angst haben, sagte die Frau noch einmal. Diesmal lächelte sie nicht. Ihr Gesicht passte nun zu der kalten Stimme. Du wirst nicht mehr hungern müssen oder frieren, erklärte sie. Doch das Kind fror. Vor Angst. Es erschauderte. Warum werde ich weggebracht, fragte es sich. Wo bringt man mich hin? Ich möchte zu Großmutter, zu Sorin, zu Papa und zu Mischka. Ich möchte nach Hause. Mama, flüsterte es leise, so leise es konnte. Warst du schon einmal fort von zu Hause? Fragte die Frau. Das Kind nickte. Wo? Es zuckte mit den Achseln. Korbaska? Wieder zuckte es nur mit den Achseln. Lipova? Achselzucken. Pogana? Das Kind schüttelte den Kopf. Iana? Fragte die Frau erwartungsvoll. Kopfschütteln. Gut, sagte die Frau nach einer Weile und wendete sich ab. Hör auf zu weinen, sagte die Frau, sonst bekommst du ganz geschwollene Augen. Sophia erschrak. Du wirst mit anderen Kindern in einem Haus wohnen, das wird eine Zeit lang dein neues Zuhause sein. Ein neues Zuhause. Sophia spürte Tränen aus ihren Augen rinnen. Sie brannten heiß auf ihren Wangen. Ich habe gesagt, du sollst damit aufhören, wiederholte die Frau zornig. Da mischte sich der Mann hinter dem Steuer ein. Sophia hatte ihn vergessen. Seine Stimme war tief, wie die Stimme des Großvaters, der nicht mehr lebte. Doch der Fahrer war nicht so alt wie der Großvater, als er gestorben ist. Lange nicht so alt. Die Frau fuhr ihn an. Sie schien böse auf ihn zu sein, drohte ihm. Sophia verstand nicht, worüber die beiden sich unterhielten. Ihre Gedanken wirbelten umher, alles war durcheinander in ihrem Kopf und sie hatte solche Angst. Der Mann verstummte wieder. »Ruh dich etwas aus«, sagte die Frau zu Sophia. »Die Fahrt wird lange dauern, besser du schläfst ein bisschen.« Sophia blickte sie fragend an. »Hast du Hunger?« Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Gut«, sagte die Frau und wendete sich wieder ab. »Sie muss etwas essen«, warf der Fahrer ein, ohne sich umzudrehen. »Sie hat keinen Hunger, du hast es doch gehört. Aber sie wird schon nicht verhungern«, unterbrach sie ihn. »Erledige du deinen Job und fahre und lass mich die anderen Dinge entscheiden.« Sophia blickte die Frau ängstlich und verstohlen von der Seite an. Sie zitterte noch immer vor Angst. Warum musste sie hier sein, bei dieser Frau, in diesem Auto, dachte sie verzweifelt. Warum brachte man sie von zu Hause weg? Der Vater betritt lärmend die Küche. Was soll die Eule im Schuppen, schnauzt er. Sophia und Sorin fahren zusammen und blicken sich ängstlich an. Das haben sie zu vermeiden versucht. Es ist Sorins Idee gewesen. Damit genau das nicht passiert, haben sie die verletzte Eule im hinteren Schuppen versteckt. In dem Schuppen, den Vater so gut wie nie betritt, weil dort nur Schrott herumliegt und der kaputte Traktor steht, den er schon vor längerer Zeit zu reparieren aufgegeben hat. Ein ganzer Schuppen voller Schrott. Metall, Stangen, kaputte Maschinen, verölte Motorblöcke, defekte Lichtmaschinen, stinkende Maschinenteile, alte marode Zäune, Plastikeimer mit angetrockneten Farbresten, verrostetes Werkzeug aller Art und ein kaputter Traktor. Sorin liebt diesen Schuppen. Immer wieder spielt er darin. Der Vater verbietet es ihm ebenso oft, ohne Erfolg. Sorin nimmt dafür sogar Prügel in Kauf. Er liebt diesen Metallschrott. Das gleiche Zeug, das überall auf dem Hof aufeinander gehäuft herumliegt. So wie auch zwei von Vaters alten verrosteten Autos. Die Großmutter schimpft über diesen elenden Schrottplatz vor den Fenstern. Doch der Vater stört sich nicht daran. Weder an dem Gezänk der Großmutter noch an dem Schrott überall. Er schimpft, sie soll ihr Maul halten und ihn damit in Ruhe lassen. Manchmal setzen sich die beiden Kinder in die alten, fensterlosen, verrosteten Autos und spielen, dass sie damit losfahren, weit, weit weg, nur sie beide. Irgendwohin ans Meer schwärmt Sorin, immer träumt er vom Meer. Die Sitzpolster sind ganz zerschlissen und verschmutzt. Großmutter will nicht, dass sie in den Autos spielen. Sie beschwert sich, dass sie den Gestank und den Schmutz der Sitzpolster beim Waschen kaum aus den Kleidern bekommt. Dem Vater ist es egal, wenn sie darin spielen. Hauptsache, sie bleiben den Schuppen fern. Sorin hat ihn einmal gefragt, warum es ihm so wichtig ist, dass sie dort nicht hingehen. Daraufhin hat er Sorin grün und blau geschlagen und ihn 2 Tage im Keller eingesperrt. Großmutter durfte ihm nur Wasser bringen, nichts zu essen. Sorin sagt, dass ihm der Keller immer noch 100-mal lieber ist, als wenn Vaters ehemaliger Kollege aus der Fabrik vorbeikommt und ihn mitnimmt. Ein paar Mal war Sorin schon über Nacht weg, kam erst am nächsten Tag wieder nach Hause. Wenn das passiert, schweigt er tagelang, isst kaum noch etwas und will nicht mehr spielen. Er sitzt stundenlang schweigend am Fenster und starrt hinaus. Oder er streift den ganzen Tag alleine durch den Wald. Er hat bisher nie erzählt, wohin der Kollege des Vaters ihn mitnimmt und was dort geschieht. Der Vater hat erklärt, dass Sorin bestraft wird, weil er so frech und ungezogen ist. Nicht einmal die Großmutter weiß, wohin Sorin gebracht wird. Auch ihr hat er noch nie davon erzählt. Kein Sterbenswort. Manchmal weint sie still deshalb. Der Vater duldet keine Fragen darüber, auch die Großmutter muss schweigen. Ein einziges Mal nur hat Sorin, als sie abends im Bett lagen, in die Dunkelheit hinein gesagt, dass der Vater ihn totschlagen wird, wenn er auch nur einem einzigen Menschen davon erzählt.
Nils Frahm von seinem Album Screws, das ist die Musik, die Klaus C. gehört hat, als er sein Buch Sophia geschrieben hat. Klaus, wie war das? Immer nur noch diese Pianomusik? Hat das so eine Sogwirkung entfaltet?
Das hat eine unglaubliche Sogwirkung entfaltet. Und ich glaube, dass Sophia, das ganze Buch, das für mich persönlich steckt diese Wirkung, diese Stimmung, diese Musik auch in dem Buch. Also sie ist mit eingeflossen. Ich mache das ja eigentlich immer so. Ich bin auch Musiker, das weißt du, und Liedermacher. Und die Musik ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich und schon immer in meinem Leben. Und beim Schreiben höre ich auch Musik. Und ich suche mir, wenn ich ein neues Buch angehe, suche ich mir, schon wenn ich die Idee habe, suche ich mir die Musik dazu aus. Also auch schon bei den Recherchen und bei den ersten Notizen, die ich mir mache, bei den ersten Gedanken, die ich mir mache, dann zum Buch, suche ich mir schon eine Musik aus, wo ich denke, das ist die Musik zu dem Buch. In der Stimmung möchte ich es schreiben. Und so ging es mir mit der CD.
Und das hat sich dann festgesetzt. Ja, sehr melancholisch die Stimmung aber schon auch. Ne?
Sie ist sehr melancholisch, sehr, sehr ruhig, sehr melancholisch, ein bisschen ernsthaft. Er hat wunderschöne Kadenzen trotzdem drin, ganz arg. Also es ist auch immer melodisch, finde ich. Ich höre die Harmonie, die Melodie heraus. Aber ich denke, das ist auch der Ton von Sophia. Ja, das stimmt. Und ich meine, es gibt Leute, die sagen, du Klaus, ich habe unglaublich innige Gespräche geführt und ich hab wirklich tiefe und bewegte Meinungen gehört zu Sophia. Aber es kamen auch Leute, die gesagt haben, Klaus, dieses Buch werde ich nicht lesen. Und oder von manchen, die es gelesen haben, die sagten, nimm es mir nicht übel, aber ich kann das Buch nicht weiter verschenken. Oder weiter empfehlen. Das ist einfach zu tragisch. Das ist zu starker Tobak.
Was tust du dann dagegen, dass du nicht in so einer quasi, ne, diese Düsternis, dass die nicht überhand nimmt?
Sie hat überhand genommen. Sie hat während Sophia überhand genommen. Ich habe das schon gemerkt in den Büchern davor, weißt, die Beschäftigung mit dem Thema, die Auseinandersetzung damit. Aber hier bei Sophia musste ich mich wirklich in dieses Mädchen reinfinden, in die Sophia. Und ich habe das versucht, sie zu sein, auf dem Bauernhof, während der Autofahrt. Und in den Wochen hat es mich tatsächlich richtig, richtig runtergezogen. Ich war sehr schwermütig und melancholisch die ganze Zeit.
Wie kommst du da wieder raus dann?
Ich musste, obwohl ich es nicht wollte, ich musste Abstand nehmen. Ich musste Abstand nehmen.
Das heißt?
Also es geht mir noch jetzt so, dass Sophia ist mir einfach sehr, sehr nah gekommen. Ich musste Abstand nehmen, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Ich habe es gemerkt, als ich die Geschichte geschrieben habe, die danach kommt, die jetzt mein neues Buch sein wird. Aber ich musste auf jeden Fall einen Abstand nehmen.
Hast du den Schreibprozess dann unterbrochen oder hast du danach, nachdem es fertig war?
Nein, unterbrochen habe ich nicht. Ich habe dieses Buch fertig gemacht und es war ja sogar noch hart umkämpft. Also der Verlag hat es nicht angenommen, was mich unglaublich schockiert und getroffen hat, weil ich um dieses Buch gerungen habe. Und wie ich vorhin schon sagte, dieses pathetische Ausspruch, dass ich meine Bücher mit Blut und Tränen schreibe, hat es noch verschlimmert. Also ich dachte, Leute, oder ich für mich, ich habe dieses Buch, ich habe so gelitten und gekämpft um dieses Buch, auch schon beim Schreiben und um Sophia und um das Thema, weil es mir wirklich sehr wichtig ist, dieses Thema, naja, wie soll ich sagen, zu diesem Thema meine Stimme zu erheben, dieses Thema in unsere Gesellschaft zu tragen, in meinen kleinen Leserkreis sozusagen, der jetzt durch die Organisationen, die sich dafür einsetzen, anders geworden ist. Ich musste auf jeden Fall Abstand nehmen.
Was war die Begründung vom Verlag? Warum haben sie es nicht angenommen?
Die haben das leider gar nicht begründet, obwohl ich nachgehakt habe per E-Mail, per Brief, ganz klassisch, angerufen habe und die Leiterin der Abteilung da sprechen wollte, aber sie hat sich dann, also sie ging nicht ans Telefon, also sie wurde nicht ans Telefon geholt. Der Verlag hat dieses Buch abgelehnt und ich weiß bis heute nicht warum. Das waren zwei intensive und schockierende Wochen. Ja, ich weißt du, ich habe da so viel reingesteckt in das Buch und ich dachte, und jetzt wird's abgelehnt und dieses Anliegen ist mir wichtig und ich muss meine Stimme dazu erheben, aber wie soll das gehen, wenn ich ein Buch schreibe, das abgelehnt wird? Und ich habe das dann nochmal komplett überarbeitet und habe mir die Szenen, die jetzt nicht mehr drin sind, von denen ich dachte, die könnten das sein, geändert. Und ich habe das Nachwort geändert. Sophia ist das erste Buch in meinem Schaffen, in dem ich ein sehr, sehr langes, für meine Begriffe, also für bisherige Begriffe, ein sehr, sehr langes persönliches Nachwort geschrieben habe, in dem ich auch gewisse Institutionen und Personen angreife für ihr Nichthandeln. Und ich dachte mir, irgendwo muss der Haken, irgendwo muss es einen Haken geben, warum der Verlag dieses Buch ablehnt. Und ich habe einfach das Buch nochmal überarbeitet und dieses Nachwort nochmal überarbeitet. Und da, wo ich wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen habe, in meinen radikalen Angriffen, nochmal den Stift ran und hab's dann nach 4 Wochen nochmal versucht. Und dann ging's durch. Ja.
Also du hast dich das auch als Zeichen genommen, um vielleicht sogar selbstkritisch, selbstreflektierend nochmal über den Inhalt. Ja. Hast du es nicht als Zensur empfunden?
Das ist die Zensurabteilung dort. Ich habe es als Zensur empfunden, zuerst. Aber nach den Überarbeitungen und nachdem es dann tatsächlich angenommen wurde, habe ich mir überlegt, gut, es steckt noch immer alles drin, was ich sagen wollte. Und auch das Nachwort hat noch Würze. Aber ich denke tatsächlich da, wo ich drüber raus bin, da war es, glaube ich, tatsächlich wirklich gut und hat dem Buch genützt und hat mich vor allen Dingen korrigiert dahingehend, dass ich sage, okay, manche Sachen kannst du vielleicht wirklich nicht schreiben, jetzt als Schriftsteller. Schreib ein Pamphlet oder schreib einen Blog, oder sag dort deine Meinung. Aber hier jetzt als Schriftsteller, als Autor, der belletristisch sich mit diesem Thema befasst, da musst du jetzt schauen, wie weit du gehst und was du schreiben kannst. Vielleicht auch dann nicht darfst, gell. Aber ja, ich letztendlich war es, glaube ich, positiv. Für alles, was ich jetzt danach geschrieben habe. Ja.
Also nochmal hier eine neue Version. Du hast gesagt, Menschenrechtsorganisationen haben sich gemeldet. Was waren das für Reaktionen? Was waren das für Organisationen?
Also ich bin ja Fördermitglied bei 3 Menschenrechtsorganisationen. Übrigens, der ganze Erlös aus dem Verkauf von Sophia, den spende ich an diese 3 Organisationen, bei denen ich Fördermitglied bin. Aber darüber hinaus habe ich mich bei anderen vorgestellt, bei anderen Menschenrechtsorganisationen und habe denen einen Link geschickt oder einen Hinweis auf Sophia. Und die haben sich tatsächlich dann gemeldet bei mir, auch per Mail und telefonisch. Und wir haben persönlichen Kontakt mittlerweile. Ja, ich habe natürlich als Self-Publisher, der ich bin, natürlich für dieses Buch wirklich Werbung gemacht und die Werbetrommel gerührt und ich wollte ja auch was bewegen. Also ich habe den Dr. Tobias Schmidt in Westfalen angerufen, der dort Medienbeauftragter ist und sich für eine Zensur für Internetpornografie einsetzt, für eine Altersbeschränkung, dass es aufhört, dass 10- und 11-Jährige schon Pornos gucken auf den Schulhöfen. Oder die Leni Breimeyer, die SPD-Politikerin, die sich auch gegen Zwangsprostitution einsetzt. Ich habe den Leuten das Buch geschickt, ich habe sie angerufen, gefragt und gesagt, ich bin der und der, habe dieses Buch geschrieben, hätten sie Interesse? Und dann habe ich denen das Buch geschickt. Also jetzt hat sich einfach da auch ein bisschen was entwickelt, so ein Kontakt zu diesen Leuten. Und die Organisationen haben zurückgerufen und haben das dann vorgestellt auf ihren Internetplattformen. So, ja.
Es ist ja noch mehr draus entstanden. Du hast jetzt aus dem Buch heraus oder aus den Erfahrungen heraus auch ein Projekt ins Leben gerufen. Was ist das?
Ja, ich habe ein Projekt ins Leben gerufen. Muss gleich sagen, den Instagram-Auftritt, den hat meine Tochter übernommen. Meine jüngste Tochter, die macht den Insta-Auftritt für mich, weil ich bin halt ein bisschen oldschool. Das ist schön, dass sie es macht. Ja, dieses Projekt heißt Kunst gegen Kinderhandel. Und ich versuche, im Übrigen hat sich das auch daraus entwickelt, dass ich schreibend Abstand nehmen musste, ein bisschen, weil es mich wirklich sehr runtergezogen hat. Und in der Zeit ist dann dieses Projekt entstanden. Also ich konnte so meine Intention da reinfließen lassen. Die Grundidee ist, dass ich mit Künstlern aus der Region, hier bei uns, dass ich versuche, mit denen Veranstaltungen zu machen, Benefits-Veranstaltungen, also dass die umsonst spielen und ich versuche, die Veranstalter dazu zu gewinnen, ihre Räumlichkeiten umsonst darzustellen. Bei der Veranstaltung wird kein Eintritt verlangt. Es geht dann ein Hut rum und was da zusammenkommt, wird gespendet und zwar an den Reutlinger Verein Wirbelwind e.V., mit denen ich zusammenarbeite. Gegen sexuellen Missbrauch an Kindern setzen die sich ein und Prävention. Ja, das ist das Konzept, das Projekt Kunst gegen Kinderhandel.
Was gab es schon für? Welche Künstler waren schon dabei?
Die erste Veranstaltung, ich habe dieses Projekt im September ins Leben gerufen, so richtig jetzt, auch auf Instagram, Kunst gegen Kinderhandel. Die erste Veranstaltung wird sein am 25.11. jetzt, diesen Monat, im Atelier 13 in Reutlingen. Und zwar ist das ein Maler mit seiner Frau, der dieses Atelier leitet. Und wir machen dort eine musikalische Lesung. Ich lese ein bisschen was aus meinem Buch Hey Tonight. Das spielt ja genau dort im Gerberviertel. Und das ist also eine Familiengeschichte aus den Reutlingen der 70er Jahre mit schwäbischen Mundart-Dialogen. Also ich lese ein bisschen was als Eröffnung, aber es ist eine Vernissage. Und der Roberto Bohn, der Maler, spendet von jedem verkauften Bild die Hälfte an Wirbelwind. Reutlinger Generalanzeiger ist dabei. Ich finde das Projekt auch toll und will es unterstützen. Und ja, ich denke, das wird. Ich wollte mit was Kleinem beginnen, bin aber schon mit zwei anderen Künstlern in Kontakt für nächstes Frühjahr, unter anderem auch mit Heiner Konczak, den ich bei einem Konzert kennengelernt habe. Er möchte auch mitmachen. Also ich denke, das wird ja eine schöne Sache, glaube ich.
Projekt Kunst gegen Kinderhandel, die erste Veranstaltung noch, sagen wir es nochmal, 25. November.
Genau, in Reutlingen im Atelier 13, Eintritt frei, musikalische Lesung und Vernissage.
Mit Klaus C. und
den Bildern von Roberto Bohn.
Da genau. Geht's hin und das Geld geht an Wirbelwind e.V. in Reutlingen. Wie bist du mit denen verbandelt?
Verbandelt im Grunde gar nicht. Ich habe geguckt, welche Organisationen gibt es. Also ich darf ja keine Spendengelder annehmen und will es natürlich auch nicht. Und habe einfach geguckt, wen gibt es in Reutlingen, wo ich eben wohne und lebe. Und da war es Wirbelwind e.V. Und die setzen sich tatsächlich gegen sexuellen Missbrauch an Kindern ein und arbeiten an Kitas und an Schulen präventiv. Und ich habe die angerufen und von meiner Idee, von meinem Projekt erzählt. Und dann wurde das dort von den Vorständlerinnen reiflich überlegt. Und wir haben ein paar Gespräche und Treffen gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist eigentlich eine tolle Idee und lass uns das machen.
Das hilft doch sicher auch ein bisschen gegen die Ohnmacht, die dich befallen hat, auch beim Schreiben dann.
Auf jeden Fall.
Negativ.
Ja, ganz genau. Das war ja auch so, was ich dachte, okay, schreiben brauche ich jetzt ein bisschen Abstand, aber dieses Thema, ich möchte meine Stimme erheben, ich will da was dagegen tun, dafür tun. Und dann dachte ich mir, ja, so ist es auch, glaube ich, wirklich gut, dass ich mich jetzt auch mit Kunst gegen Kinderhandel und mit anderen Künstlern zusammentue und vor allen Dingen jetzt hier in der Region dieses Thema zu den Menschen bringe. Weißt du, das war mir wichtig dabei, nicht zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwo hin und sagen so, wir haben jetzt einen Saal und wir machen jetzt eine Veranstaltung. Es geht mir darum, mit dem Thema und mit den Künstlern wohin zu gehen, wo es schon Publikum gibt. Also Franz K., Bibliothek, Atelier. Weißt du, die Leute würden vielleicht nicht auf eine Veranstaltung kommen, die man irgendwo selber plant. Und deshalb der Gedanke, dieses Thema, ist es noch immer ein Tabuthema, dieses Thema in die Gesellschaft zu tragen, der steckt da dahinter.
Ein Kapitel schaffen wir noch aus dem Buch Sophia. Klaus C., der Autor, liest selbst.
Längst wusste sie nicht mehr, wo sie war. Der Wald, an dessen Rand sie wohnten und den sie nur wenig kannte, lag schon hinter ihnen. Die engen, holprigen Straßen, auf denen sie jetzt fuhren, waren ihr unbekannt. Sie sah nur karge Felder, mattgrüne, stoppelige und öde, weite Wiesen. Der Himmel hatte die gleiche Farbe wie das alte Metall in Vaters Schuppen. »Warum schickt Vater mich weg?« fragte sie sich bebend vor Angst. Sie dachte an ihre Großmutter. Sie sah sie vor sich in ihrer roten, ausgebeulten Strickjacke, der dunkelgrauen, umgebundenen Schürze und den Holzpantinen. Wie sie die Tränen aus dem Gesicht wischte und beinahe stolperte bei dem Versuch, das davonfahrende Auto einzuholen, in dem sie saß. Immer wieder rief sie ihren Namen. Sophiska, Sophiska. Bitte, lieber Gott, bring mich wieder nach Hause, flüsterte sie. Lass mich bitte nicht bei diesen Menschen. Was flüsterst du da? Fragte die Frau. Nichts, antwortete sie ängstlich. Betest du etwa? Sophia schwieg. Du glaubst, dass es dir hilft? Sophia blieb verschlossen. Die Frau lächelte ihr Lächeln, das gar kein Lächeln war. Sophia fürchtete sich vor ihr.
Klaus, vielen Dank, dass du da warst und ja, alles Gute für dein neues, weiteres Schaffen als Schriftsteller und auch als Musiker.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ich bin immer wieder gern hier, Matzel.